Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie hier bei Radio Neue Hoffnung herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Ein bedeutender Theologe sagte, wenn die Gemeinde Jesu das wichtige Thema der Eschatologie vernachlässigt, betreibt sie nur noch Innenschau. Aber nur durch die Außenschau im Fokus auf das Kommen des Herrn Jesus wird die Gemeinde ihrer wirklichen Aufgabe gerecht. Davon handelt dieses Buch. Es behandelt die biblische Grundlage und Lehre der Naherwartung und zeigt auf, welche Konsequenz diese Erwartungshaltung auf das Leben des einzelnen Christen und die Gemeinde haben sollte. Hören Sie heute aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied, aus dem dritten Teil Die Anwendung der Naherwartung, den zweiten Teil des 14. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 14, Teil 2. Die Überwinderverheißungen in den Sendschreiben. Jesus Christus hat die Welt, jede Versuchung, Sünde, Teufel und Tod, überwunden. Er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, 40 Tage danach in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes auf den Thron gesetzt. Als erhöhter Herr ruft er seiner Gemeinde zu in Offenbarung 3, Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Seiner weltweiten Gemeinde verspricht er, dass selbst die Pforten des Totenreiches sie nicht werden überwinden können. Matthäus 16, Vers 18. Seine Forderung, wer überwindet, und die Verheißung, dem will ich geben, stellt der Herr Jesus ans Ende aller sieben Sendschreiben. Meines Erachtens will er seiner Gemeinde damit vor Augen malen, was die Kinder Gottes in der Ewigkeit erwartet. Das Besondere an den Sendschreiben ist, dass der Herr die Begebenheiten, die orientalischen Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit benutzt, um zu veranschaulichen, was das ewige Leben bedeutet. Er will durch seine Verheißungen an die Überwinder auch zeigen, dass seine weltweite Gemeinde durch alle Zeitalter hindurch und ganz besonders in dieser letzten Zeit auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet sein soll. Der Gekreuzigte und Auferstandene, der im Himmel ist, kommt wieder. Überwinden. Was bedeutet das? Der biblische Ausdruck überwinden bedeutet nicht, dass ein Kind Gottes nie mehr in Sünde fallen kann. Diesen sogenannten Perfektionismus lehrt die Bibel nicht. Aber überwinden heißt, dass ich unter allen Umständen beim Herrn Jesus bleiben will. Wer ihn liebt und ihm gefallen will, flieht jegliche Art von Sünde. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 18, Kapitel 10, Vers 14 und 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Wenn ein Kind Gottes trotzdem in Sünde fällt, 1. Johannes 2, Vers 1, dann nimmt es die Vergebung im Glauben in Anspruch und geht mit dem Herrn Jesus weiter. Darum werden wir in den Sendschreiben immer wieder aufgefordert, Buße zu tun bzw. umzukehren. So in Offenbarung 2, Vers 5, Offenbarung 3, Vers 3 und Vers 19. In den sieben Sendschreiben erkennen wir das Programm des Herrn Jesus Christus mit seiner Gemeinde durch die Zeitalter hindurch. Am Ende eines jeden Briefes eröffnet er uns eine Perspektive für die Ewigkeit. Seht, das ist es, was euch erwartet, was ich euch bereitet habe. Es geht immer wieder um das ewige Leben, denn das Prinzip Gottes lautet: Du sollst leben. Es gab damals, wie heute, in den lokalen Christengemeinden auch ungläubige Menschen. Sie hielten sich zu den wiedergeborenen Gläubigen, hatten selbst aber kein Leben aus Gott. Durch die Überwinderverheißungen hat der Herr Jesus unter anderem auch diese Menschen angesprochen. Auch sie sollten für das ewige Leben gewonnen werden. Die Verheißung an Ephesus. Offenbarung 2, Vers 7 sagt: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. In der Mitte des Gartens Eden standen zwei Bäume: der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. So lesen wir es in 1. Mose 2, Vers 9. Das erste Menschenpaar ließ sich durch satanische Versuchung überwinden und aß verbotenerweise von der Frucht des Baumes der Erkenntnis. Vers 17, Kapitel 3, Vers 1 und folgende. Adam und Eva hätten sich lieber mit dem Wort Gottes begnügen und vom Baum des Lebens essen sollen. Als die Zeit erfüllt war, wurde der Herr Jesus geboren. Durch seinen Gehorsam und sein Sterben am Baum des Kreuzes wurde dieser zum Baum des Lebens und für alle Menschen greifbar nahe. Das Kreuz wird an vielen Stellen im Neuen Testament auch Holz genannt, griechisch Xylon, was auch Baum bedeutet. So in Apostelgeschichte 5, Vers 30, Apostelgeschichte 10, Vers 39, Apostelgeschichte 13, Vers 29 und Galater 3, Vers 13. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 lesen wir: Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Wie Satan der ersten Frau von der Frucht des Baumes anbot und Eva sich überwinden ließ, nahm, aß, die Frucht ihrem Mann gab, womit die Sünde in die Welt kam, so gibt der Herr Jesus vom Baum des Lebens denen, die sich von ihm überwinden lassen. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Alle Dinge müssen wiederhergestellt werden. Der Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, wird in seine ursprüngliche Stellung, die er verloren hat, wieder eingesetzt. Er kehrt ins Paradies zurück und darf vom Baum des Lebens genießen. Doch Paradies bedeutet neutestamentlich viel mehr, nämlich Wohnstätte Gottes. Das ewige Leben, das Adam verloren hat, dürfen wir in Jesus neu empfangen. Heute schon haben wir dieses Leben durch den Glauben an Jesus. In der Ewigkeit aber werden wir in den vollkommenen Genuss des ewigen Lebens gelangen. Das verspricht der Herr denen, die überwinden. Im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus geht es um zwei Gefahren, die wir an dieser Stelle erwähnen müssen, und zwar das Verlassen der ersten Liebe. So heißt es in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und die bösen Werke der Nikolaiten, so heißt es in Vers 6, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer die erste Liebe zum Herrn verlässt, verliert immer auch die Liebe zu seinen Mitgeschwistern. Und das ist eine sehr große Gefahr. Wenn das Band der Liebe die Gemeinde nicht mehr zusammenhält, wird sie großen Schaden erleiden. Die Gemeinde Jesu ist im Laufe der Jahrhunderte zwar an Erkenntnis gewachsen, aber hat sie auch an Liebe zugenommen? Ein aufrichtiger Christ wird alle Hindernisse überwinden wollen, die ihn in Gefahr bringen, die erste Liebe zu Jesus zu verlassen. Er wird alles daran setzen, den Bruder und die Schwester im Herrn zu lieben, ihnen in der Liebe zu dienen. Die Bibel sagt zum Beispiel in Philipper 2, Vers 4, jeder habe nicht nur sein eigenes Wohl im Auge, sondern auch das Wohl der anderen. Und in Galater 6, Vers 2 heißt es, einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Werden wir von der Liebe Gottes beherrscht? Oder regiert bei uns noch die Eifersucht, das Misstrauen, der Neid, die Rechthaberei, vielleicht sogar Hass oder Groll? Die zweite Gefahr in der Gemeinde von Ephesus war die Gruppierung der Nikolaiten. In unsere Sprache übertragen bedeutet Nikolaiten Überwinder des Volkes. Sie überwanden Leute aus dem Volk, indem sie Götzenopfer und Hurerei erlaubten und diese Dinge selbst praktizierten. Die Nikolaiten waren nicht wiedergeboren, sondern lediglich Mitläufer. Sie hatten wohl eine Form der Gottseligkeit, verleugneten aber deren Kraft. 2. Timotheus 3, Vers 5. Wer jedoch wahrhaftig an Jesus Christus glaubt, wird es umgekehrt machen wollen und das Wort in Römer 12, Vers 21 beherzigen, wo es heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Verheißung an Smyrna. In Offenbarung 2, Vers 11 heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Mit dem zweiten Tod ist die ewige Verdammnis gemeint, die ausschließlich für die Ungläubigen bestimmt ist, die für ihre bösen Taten keine Vergebung annahmen und darum keine Überwinder wurden. Das geht auch aus Offenbarung 21, die Verse 7 und 8 hervor, wo es heißt, wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Diejenigen, die zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kamen und damit die Welt überwunden haben, werden jedoch an der ersten Auferstehung teilhaben. In Offenbarung 20, Vers 6 heißt es, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Aus diesen beiden Tatsachen wird einmal mehr deutlich, dass jeder, der wirklich an Jesus glaubt, ein Überwinder ist. Er hat das ewige Leben und wird nicht verdammt werden. Und weil er diese Hoffnung hat, will er, trotz aller Anfechtungen und Anfeindungen, dem Herrn Jesus treu bleiben bis in den Tod. Darum sollten wir unser tägliches Leben viel mehr vom Blick auf das ewige Leben bestimmen lassen. Die Verheißung an Pergamon. In Offenbarung 2, Vers 17 heißt es: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Eine bestimmte Menge Manna, Gott versorgte die Israeliten während der 40-jährigen Wüstenwanderung mit Manna, musste in einen Behälter gefüllt und dieser in die Bundeslade gelegt werden. So blieb es vor den Augen der Menschen verborgen. Wir lesen dies in 2. Mose Kapitel 16, die Verse 32 und 33. Das verborgene Manna wurde im Zentrum des Allerheiligsten in der Bundeslade aufbewahrt. Es ist ein Bild für Jesus, der vom Himmel kam und zum Brot des Lebens wurde. Johannes 6. Wenn er sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben, so heißt das, ins Allerheiligste des Himmels einzudringen und dort mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Wer hier unten im Glauben an Jesus, Sünde und falschen Lehren die Tür weist, fleischlichen Fallen aus dem Weg geht und sich von der Gemeinschaft mit der Welt fernhält, der wird dort auf ewig diese wunderbare Gemeinschaft mit ihm erleben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Was bedeutet dieser weiße Stein? Es gibt dafür drei Erklärungen. Erstens: Im Altertum bekam ein Angeklagter bei einer Gerichtsverhandlung entweder einen schwarzen Stein, der ihn schuldig sprach und verurteilte, oder einen weißen Stein, der ihm den Freispruch garantierte. Ein Überwinder erhält aus der Hand des Herrn einen weißen Stein. Wenn sie von neuem geboren sind, sind sie durch das stellvertretende Opfer Jesu Christi am Kreuz auf ewig freigesprochen. Zweitens, bei Sportwettkämpfen in der Olympiade erhielten die Sieger einen besonderen weißen Stein oder ein steinernes Täfelchen. Wer diesen Stein besaß, brauchte sein Leben lang keinen Eintritt mehr zu zahlen. Wer an den Sohn Gottes glaubt, wer sein Eigentum geworden ist, hat freien Zutritt zum Himmel. Der Preis dafür wurde vom Hausherrn schon längst bezahlt. Drittens, bei einer Einladung überreichte der Gastgeber auserlesenen Gästen einen weißen Stein, wenn sie über die Türschwelle traten. Das bedeutete für sie: Du bist mir sehr willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Komm herein, du wirst bewirtet werden. Wenn sie den Herrn Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, sind auch sie herzlich willkommen bei ihm. Und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen. Abram, was so viel heißt wie Erhabener oder Hoher Vater, erhielt den neuen Namen Abraham, was bedeutet Vater einer Menge. Aus Sarai, was heißt die Fürstliche, wurde Sarah, Fürstin, Frau des ersten Ranges. Aus Jakob, was heißt Fersenhalter, Betrüger, wurde Israel, Gotteskämpfer, es streitet Gott. Aus Saulus, der Erbetene, wurde Paulus, der Kleine, der Geringe. Und aus Josef, er nimmt hinweg, wurde ein Barnabas, Mann des Trostes. Jeder Christ darf auf seinen neuen himmlischen Namen gespannt sein. Jemand sagte einmal: Willst du die Früchte der Sünde nicht schmecken, musst du den Obstgarten des Teufels meiden. Für jede Sünde gibt es bestimmte Orte bzw. Umgebungen und bestimmte Menschen, die unsere Widerstandskraft herabsetzen. Wir sollten solche Plätze und Menschen nach Möglichkeit meiden. Wenn wir aufrichtig sind, hilft uns Gott dabei. Thank you. Die Verheißung an Thyatira. Wir lesen in Offenbarung 2, die Verse 25 bis 29. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier geht es um das Kommen Jesu Christi zur Entrückung seiner Gemeinde. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Was sollen wir denn festhalten? Der Herr Jesus sagt, und meine Werke bis ans Ende bewahrt. Nicht ihre eigenen Werke müssen sie bis ans Ende festhalten, sondern die Werke Jesu. Was hat er denn für sie am Kreuz erworben und ihnen gegeben? Den Glauben, die Vergebung, die Erlösung, die Verheißungen, ewiges Leben, den Heiligen Geist, eine Überwindernatur. Wenn in ihrem Leben alles drunter und drüber geht, wenn alles so negativ aussieht, halten sie sich an ihm, an seinem Beispiel, an seinem Wort und an allem fest, was er ihnen in der Wiedergeburt bereits geschenkt hat. Durch den Glauben an den Herrn Jesus und sein stellvertretendes Werk am Kreuz von Golgatha sind wir Heilige, Gerechte, Wahrhaftige und Liebende geworden. In all diesen Stücken gilt es zu wachsen, Jesu Werke bis ans Ende fest zu bewahren und nicht nachzulassen. Wenn wir aber nicht bei solchem Tun erfunden werden, könnte uns bei seinem Kommen ein wertvoller Lohn verloren gehen. Das bedeutet aber sicherlich auch, dass wir so gesinnt sein sollen, wie Jesus Christus es war. Welche Gesinnung hatte er denn? Er hat die Herrlichkeit seines Vaters verlassen, ist auf diese Erde gekommen, Mensch geworden und er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Er hat uns auch Beispiele gegeben, wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten sollen. Wie der barmherzige Samariter aus Lukas 10, Vers 30 und die folgenden. Aber wir müssen uns nicht selbst anstrengen und Gutes aus uns heraus tun wollen. Nein, er will es in und durch uns wirken. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Nach seiner sichtbaren Rückkehr auf den Ölberg, in Sacharja 14, Vers 4 beschrieben, wird der Herr Jesus von Jerusalem aus über alle Nationen herrschen. Sie sind ihm von seinem Vater zum Schemel seiner Füße gemacht worden, heißt es im Psalm 110, Vers 1. Wer die Werke Jesu bis ans Ende bewahrt, wird mit ihm im tausendjährigen Friedensreich und später im neuen Himmel und auf der neuen Erde herrschen und regieren. Überwinder werden teilhaben an derselben Verheißung, die Jesus gehört. So heißt es, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Eine weitere Verheißung liegt im Anteil am Morgenstern. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Jesus selbst ist der helle, glänzende Morgenstern, sagt uns Offenbarung 22, Vers 16. Der Morgenstern steht im Zeichen der Gemeinde und der Wiederkunft Jesu zur Entrückung. Er kündigt den neuen Tag an, bevor der Herr in Herrlichkeit als Sonne der Gerechtigkeit wiederkommt, um Israel zu erlösen. Wenn der Herr Jesus zur Entrückung kommt, geht der Morgenstern in unseren Herzen auf, sagt uns 2. Petrus 2, Vers 19. Wer dann an den Werken Jesu festgehalten hat, wer auf sein prophetisches Wort achtete und seine Erscheinung lieb hatte, wird teilhaben an der herrlichen Belohnung. Es wird ihm der helle, glänzende Morgenstern gegeben. Denn die Gerechten werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich.
O süßer Hafenklang, wo Gott im Herzen wohnt, Musik ist in dem Namen Jesus. Wenn mich des Bösen Drang und Zweifel nicht verschont, dann klingt so süß der Name Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik ist in dem Namen Jesus. Lobgesänge, himmlische Klänge, Musik im Herzen mein. Musik, Musik, Musik im Herzen mein.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Leben in der Naherwartung von Norbert Lied hörten Sie soeben den zweiten Teil des 14. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.